unsere kleine, große Welt.
Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben.
Mit Andrea
und Carsten.
Hallo Carsten.
Hallo Andrea. Wir haben heute mal wieder eine Folge vor über das Thema feine Antennen, ne? Mhm. Man es genannt Hochsensitivität, HSP und wie auch immer man das nennen mag. Mhm. Das ist ja so ein bisschen schon gerade in Mode, sag ich mal. Einerseits, andererseits ist es aber auch so, dass, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen jetzt gerade erst verstehen, dass sie sowas wie feine Antennen haben und was für Auswirkungen das auf ihren Alltag, auf ihr Leben hat, oder?
Stimmt. Und ich glaube, dass auch viele Menschen zunehmend sensitiv werden jetzt in dieser Zeit. Mhm. Also nicht erst jetzt realisieren, dass das so ist, sondern dass es da wirklich eine Veränderung gibt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und wie immer bei solchen Sachen, die in Mode kommen, möchte ich, du vielleicht auch, dann auch immer noch gleich sagen, und das ist nicht die Entschuldigung für alles.
Überhaupt nicht.
Also nur weil jemand feine Antennen hat. Und ja, das haben viele Leute. Ist das nie sinnvoll, das als Entschuldigung für irgendwas zu nehmen, sondern mehr als, wie soll ich sagen, Grundlage, als Anleitung für dich selbst, um zu schauen, was brauche ich.
Naja, und auch mal reinfühlen und ausprobieren, was für Potenziale da drin stecken.
Ja.
Weil es ist auf der einen Seite mit Sicherheit belastend, du musst deinen Alltag ausrichten, dass du damit klarkommst, aber da steckt ja auch was Gutes drin.
Genau, also und das Gute ist ja, ich glaube, dass das Gute tatsächlich der Grund ist, warum das überhaupt so ist. Einerseits und andererseits ist einfach ja unser Alltag, unsere Welt noch nicht kompatibel mit diesem neuen Level an feinen Antennen, der da immer häufiger auftritt, oder?
Ja, genau so. Ist noch anstrengend.
Mir ist da die Tage ein Post auf Instagram über den Weg gelaufen. Wir verlinken den euch auch in den Shownotes. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte von der Frau, die das gepostet hat, vorher noch nichts gehört. Mhm. Aber ich werde mal genauer reinschauen, weil ich den Post sehr schön und zutreffend fand.
Ja.
Und die Idee ist so ein bisschen, es sind 8 Punkte über das Thema feine Antennen. Und lass uns doch einfach mal die Punkte durchgehen und schauen, ob das auf dich zutrifft, ob das auf mich zutrifft oder auch nicht. Und ja, ihr könnt ja mal reinspüren, ob das auf euch zutrifft.
Genau.
Fang nochmal an.
Ich lese einfach mal die Überschrift vor. Der erste Punkt ist, auch positive Veränderungen können belastend sein. Soll ich den Rest auch noch lesen?
Ja, bitte.
Meinst du, sonst besser, ne? Da das Gehirn von Hochsensiblen aufgrund der hohen Verarbeitungssensitivität mehr Energie und Zeit benötigt, um neue Informationen zu verarbeiten, können selbst positive Veränderungen zunächst zur Belastung werden.
Wie stehst du dazu?
Ich überlege gerade. Bei mir verändert sich gerade ständig alles. Und ich finde es nicht überdurchschnittlich belastend.
Mir geht das ähnlich, dass ich tatsächlich positive Veränderungen, also ich habe, glaube ich, positive Veränderungen noch nie als belastend empfunden. Also ich bin jemand, der wirklich gerne Struktur hat. Das kommt später dann auch nochmal, dass Struktur wichtig ist und auch gerne Routinen hat einerseits. Andererseits sind aber auch so diese Momente, wenn du also entweder dich treiben lässt. Ich habe das jetzt in Italien gemacht, als wir im Urlaub waren. Einfach, wenn du eine Stadt besichtigst, nicht mit dem Plan hinzugehen, was du alles sehen willst, sondern einfach durch die Straßen dich treiben zu lassen.
Ja.
Sowas genieße ich. Wobei das ein bisschen anderes Thema ist als das. Aber positive Veränderungen hat mich noch nie belastet. Und gleichzeitig, eins meiner Kinder ist dann schon auch so, wenn Dinge dann auf einmal anders werden, egal wie positiv das auch sein mag, dann ist das schon eine Herausforderung.
Ja, und für mich fühlt sich das so an, wie wenn ich zu starr bin in meiner Vorstellung und es dann anders kommt. Das kann mich extrem stressen, aber ich bin nur dann sehr starr, wenn ich sowieso auch schon einen gewissen Stresspegel habe.
Ja, und vielleicht auch das Gefühl, dich schützen zu müssen?
Vielleicht. Oder die Idee, es überwältigt mich, wenn es jetzt nicht so läuft, wie ich das plane, weil es viel ist, was ich tun möchte.
Ja.
Und dann können auch positive Veränderungen erstmal vielleicht Stress auslösen. Aber das ist nicht primär, dass ich sensitiv bin, sondern eigentlich ist der Stresspegel vorher schon zu hoch gewesen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, da spielt tatsächlich auch noch ein anderer Aspekt eine Rolle, nämlich, dass du, wenn du die feinen Antennen hast, baust du ja Muster auf, um dich abzugrenzen.
Ja.
Und wenn dann diese Muster auf einmal durcheinander gewirbelt werden durch eine positive Veränderung, ich glaube, dass das schon auch Stress machen kann und anstrengend sein kann.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Und bei mir ist so, je besser ich loslassen kann, also sagen, das ist das, was ich mir wünsche, so stelle ich es mir vor, aber wenn es anders kommt und besser kommt, kann ich auch damit, umso entspannter kann ich mit solchen Veränderungen umgehen.
Ja. Also für mich ist da die Quintessenz, ich weiß nicht, ob das wirklich ursächlich mit feinen Antennen zu tun hat, aber ich weiß, dass es Menschen gibt, bei denen das so ist.
Ja. Ne? Und dann sollte man vielleicht checken, wie hoch das Maß an Überforderung gerade sowieso schon ist.
Ja. Ja. Das zweite lese ich dann mal vor. Mhm. Das heißt, jede Geste und jedes Wort überanalysieren. Da HSP, also Hypersensitive Persons, also die feinen Antennenmenschen, ein Mehrfaches an Reizen und Informationen aufnehmen, versuchen sie durch das starke Analysieren all dem eine Bedeutung zu geben und einzuordnen. Tonfall, Körperhaltung, Gestik, Mimik, Wortwahl. Die häufige Folge, Overthinking und ein Überanalysieren. Dies macht sie jedoch auch zu wandelnden Lügendetektoren. Und wenn es eine Beschreibung für mich gibt, dann ist das tatsächlich mit jedem Wort zutreffend. Also dieses auf die kleinsten Mimik, Gestik, Wortwahl, Tonfall, Betonung und so achten und dann da rein interpretieren, das begleitet mich so verdammt mein ganzes Leben lang schon. Das ist so scheiße anstrengend, ich kann dir sagen. Weil, und das mag wieder eine persönliche Sache von mir sein, weil ich natürlich dann auch alles erstmal direkt auf mich beziehe.
Ja.
Ja, dass ich der Auslöser für das bin. Ja. Und obwohl es in den meisten Fällen nicht so ist. Und das ist wirklich, wirklich anstrengend. Und das mit dem wandelnden Lügendetektor, das stimmt aber auch.
Ja.
Also mein Bullshit-Detektor ist unerreicht.
Sehr sensitiv und schlägt schnell an.
Oh,
ja.
Macht das Leben aber auch insofern schwierig, weil ich wirklich null Toleranz für Unauthentisches habe.
Ja.
Und 100% Authentizität findest du in den seltensten Fällen. Das heißt, das macht es schwierig, mit anderen Menschen umzugehen, weil wenn du die fragst, wie geht's dir, und die sagen, wow, toll, und du spürst genau, es stimmt nicht.
Nicht. Ja.
Das macht das Leben nicht unbedingt leichter. Und es ist nichts Verwerfliches dran, jemandem zu sagen, mir geht's gut, obwohl es dir nicht gut geht, wenn es halt irgendein ferner Bekannter ist oder sonst irgendwas. Also insofern, das ist, gehört schon auch zum Leben dazu, aber es ist, wenn du es dann trotzdem merkst, macht es das anstrengend. Wie geht's dir?
Ja, und das, was du gerade gesagt hast, bevor wir hier reingegangen sind zum Aufnehmen, war, ich nehme halt ernst, was Menschen sagen. Ja, also du nimmst für bare Münze, was dir jemand sagt, und erwartest, dass das stimmt, was die Person sagt.
Ja, und das richtig mies wird's ja dann, wenn die Person das so authentisch sagt, dass ich das wirklich glaube und sie es dann trotzdem nicht so gemeint hat.
Ja, und du fühlst, dass es nicht stimmt.
Nee, und ich habe nicht gefühlt, dass es nicht stimmt. Und dann im Nachhinein stellt sich das raus.
Okay.
Also das ist eine böse Falle, das ist was, wo ich dann echt mitarbeite, dass ich da ein bisschen toleranter werde.
Ja, und gleichzeitig, wenn jemand mir was für richtig verkauft und es fühlt sich für mich richtig an und im Nachhinein stellt sich raus, es war nicht wahr, dann zweifle ich an meiner Wahrnehmungsfähigkeit. Und das ist für mich eine ganz blöde Situation, weil ich nämlich da viel drauf gebe, Dinge wahrzunehmen.
Das ist witzig, weil es ist sehr nachvollziehbar, was du sagst, aber den Gedanken hatte ich dann tatsächlich. Also ist mir noch nie in den Kopf gekommen, dass wenn jemand was gesagt hat, was sich wahr angefühlt hat und es war gelogen, Das beziehe ich nicht auf
lustig,
mich.
Lustig, gell? Und ich beziehe das voll auf mich und ich stelle mich dann in Frage und das kann mich wahnsinnig verunsichern.
Spannend. Also das ist, glaube ich, einer der Hauptaspekte von feinen Antennen, also zumindest was mein Leben angeht. Das ist einer der ganz großen Knackpunkte.
Und für mich ist das lange ein Schutz gewesen, weil ich ja emotional unheimlich empfindlich bin. Also mich kannst du da sofort voll treffen und es fühlt sich fürchterlich an. Deswegen sondiere ich ja jede Situation vorher. Ich gucke mir auch die Leute, die ich treffe, erstmal an, ja. Der erste Blick in die Augen, wie ist der heute drauf? Was kann ich nicht, wo nehme ich mich besser zurück?
Ja.
Aber ich beobachte, dass das für mich gerade besser wird und dass ich da entspannter mit umgehen kann.
Das mit den anderen Menschen ist eine schöne Überleitung zum dritten Punkt. Magst du den vorlesen?
Ja, wenig bis keine sozialen Kontakte. Da HSPs ein sehr feines Gespür für Energien anderer haben, wählen sie ihren Freundeskreis sehr bedacht. Denn oberflächliche Bekanntschaften entziehen ihnen meist Energie, statt ihnen welche zu verleihen. Zudem sind sie in der Lage, Freude und Glück im Alleinsein zu finden. Alleinsein ist schon wichtig. Wir haben eine ganze Folge über Alleinsamkeit gemacht.
Ja.
Und wenn man es gut aushalten kann, und manchmal kann das belastend sein, das habe ich auch erlebt, aber damit kann man arbeiten, dass es nicht belastet, dann ist Alleinsamkeit grandios.
Unbedingt. Ja. Und ich könnte nicht leben ohne die Zeiten, wo ich einfach nur für mich bin.
Ja.
Und manchmal ist es sogar so, dass ich dann wirklich gehen muss, in dem Sinne von, dass ich mal einen halben Tag eine Wanderung ganz für mich alleine mache.
Ja.
Einfach nur, um nicht reden zu müssen, niemanden zu sehen, kein Handy zu checken, kein gar nichts.
Ja. weil das die einzige Möglichkeit ist. Und je sensibler du bist, glaube ich, ist das umso wichtiger, dich selber zu spüren. Nur ja. dich. Ja? Ohne Umfeld, ohne Energiefeld von irgendwem anders, ohne irgendwelche Einflüsse, nur dich zu spüren. Spüren. Und es ist auch gut, bevor man zum Beispiel Entscheidungen fällt, wichtige, gell? Einfach mal rauszugehen, mal zu fühlen, wie fühlt sich das für mich an, wenn ich echt mit mir alleine bin, ohne dass irgendjemand von außen einwirkt.
Ganz, ganz wichtiger Hinweis, ja. Die Überschrift von der Folie war wenig bis keine sozialen Kontakte. Kann ich bei mir schon so sagen, oder beziehungsweise ich eigentlich mehr den anderen Satz, dass ich meinen Freundeskreis sehr bedacht auswähle, weil es wirklich, meine Toleranz für Bullshit ist bei null. Ja. Dementsprechend lasse ich nur Leute in meinen engen Freundeskreis, die einfach kein Bullshit von sich geben oder die authentisch sind, sagen wir so. Und witzigerweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist aber so, dass beim Sport, das sind ja auch oberflächliche Bekanntschaften, wobei es natürlich diesen einen sehr verbindenden Faktor, nämlich den Sport, gibt, da habe ich überhaupt null Stress damit und so.
Ja, aber das sind alles auch Termine, die zeitlich begrenzt sind. Und ich muss, wenn ich mit Menschen zusammen bin, auch auf der Arbeit, ich muss wissen, wann es vorbei ist. Weil ich, glaube ich, meine Energie so lange einteile bis zum Ende. Und ich merke, wenn Termine überzogen sind, wenn sie anfangen länger zu dauern, dann kostet mich das Kraft.
Okay.
Also für mich ist ein definiertes Ende, wenn es jetzt nicht die besten Freunde sind, echt wichtig. Ich muss wissen, wann ist das hier vorbei.
Witzig, bei mir geht es gar nicht so sehr ums Ende, aber... Wie soll ich sagen? Also ich habe auch da eine sehr niedrige Toleranz, wenn es um so Smalltalks geht.
Ja, auch
geht.
Das
also
geht gar nicht.
Bevor ich mich mit jemandem treffe oder auch nur den auf der Straße treffe und in Smalltalk verfalle, dann lasse ich es lieber sein, weil entweder ich habe was zu sagen, dann gewinnen hoffentlich beide aus der Kommunikation. Aber so du, hey, wie geht's dir? Ja, alles gut, schon mal, das Wetter ist schön, ja, und hast du schon gehört und blablabla. Nee.
Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe, ist ewig her, das ging noch nie.
Ich vermeide das auch, also deswegen meide ich auch manchmal, gesellschaftliche Events, wo absehbar ist, dass außer Smalltalk nichts bei rumkommt, dann gehe ich lieber nicht hin.
Und ich habe auch echt schon Einladungen abgesagt,
auch
kurzfristig, weil es einfach ging nicht und du weißt auch nicht, wann es vorbei ist und wer da kommt und es zu anstrengend.
Genau, wobei es gar nicht um meine Tagesform geht, sondern das ist für mich eine prinzipielle Sache, also sprich, wenn ich keine bedeutsame, also meaningful, also weißt du, wie ist das deutsche Wort?
Wenn du nichts davon hast.
Ja, also nur an der Oberfläche bleiben, dann mache ich es lieber nicht. Ja. Die nächste Folie heißt, Urlaub ist nicht gleich Erholung. Urlaub inklusive Fliegen, einem fremden Bett und Sightseeing mag für die meisten Spaß bedeuten, doch die ständige Umstellung im Außen und die vielen neuen Reize können für Hochsensible oft mehr Stress als Erholung bedeuten.
Ja.
Da stimmst du, glaube ich, zu,
total.
Oder?
Ja, total. Ja, und ich genieße bei der Katrin inzwischen fast wie ein neues Zuhause gefunden zu haben. Wenn ich in Bad Endorf bin, habe ich das nicht mehr.
Das ist Urlaub, aber nicht in der Fremde, ja?
Ja, es ist fast immer das gleiche Zimmer. Da kenne ich das Bett schon, da kenne ich die Reize, da kann ich abschalten. Aber wenn ich irgendwo neu bin, fürchterlich. Also bis ich sortiert habe, was von wo kommt, welche Geräusche, was, schwierig.
Und da muss ich sagen, das ist bei mir überhaupt gar kein Thema. Wir waren ja gerade, wie gesagt, in Italien und da haben wir eine Rundfahrt gemacht mit dem Auto. Alle zwei Nächte neue Unterkunft, neue Stadt, neue Landschaft, neue Leute und ich habe da 0,0 Stress drauf.
Das ist super beneidenswert.
Ja, aber das ist auch, wie soll ich sagen, das hängt auch mit dem zusammen, was ich schon gesagt habe, dass da einfach kein Druck dahinter ist. Das heißt, dieses sich treiben lassen können dann einfach.
Ja.
Dann habe ich keinen Stress damit.
Und das passt so ein bisschen mit zu Veränderungen, auch wenn sie positiv sind, zum ersten Punkt. Ne? Urlaub ist ja eine durchaus positive Veränderung auch des Ortes.
Ja.
Und trotzdem kann es erstmal Stress machen, weil so viele neue Reize da sind.
Ja. Nächstes.
Nächstes. Okay, mein zweiter Vorname. Hungrig und wütend sein.
Hangry, nennt man das auf Neuhochdeutsch.
10. Hunger ist wohl für niemanden angenehm, doch bei Hochsensiblen können die Einbrüche und Ausschläge des Blutzuckerspiegels so starke Auswirkungen auf die Psyche und Reizbarkeit haben, dass sie kaum noch in der Lage sind, etwas anderes wahrzunehmen, wenn der Hunger da ist.
Also wenn du, der Vorname?
Oh, wenn du mit mir essen gehen willst abends und ich habe Kohldampf und die andere Person kann sich nicht entscheiden, wo wir essen gehen, ich drehe hohl. Also wenn ich Hunger habe, muss ich essen und dann geht's auch wieder. Aber wenn ich in so ein Hungerloch reinfalle, dann bin ich nur noch gereizt. Geht gar nicht.
Das ist aber eigentlich auch so eine Stiersache, oder?
Also
das
mag schon auch
das
sein,
macht's nicht besser zumindest.
Ja, ja.
Ja, okay. Und auch da muss ich sagen, habe ich gar keine Aktien drin. Also ich meine, wenn ich Hunger habe, dann merke ich, dass ich irgendwann datterig und unkonzentriert werde. Ja. Aber dass ich deswegen jetzt wütend oder ungeduldig oder sonst irgendwas werde, das braucht lange. Mhm. Das braucht wirklich sehr, sehr lange.
Okay, nee, das kann bei mir relativ zügig kippen, aber ich merke ja, wenn ich anfange, Hunger zu kriegen, und dann muss ich halt rechtzeitig was essen.
Genau, das kann man selbst beeinflussen in der Regel.
Wenn man das bei sich beobachtet, dann muss ich halt vorbauen. Ja, dann muss ich halt einen Müsli-Riegel essen, bevor wir abends essen gehen, damit ich nicht ganz so auf dem Zahnfleisch laufe.
Ja. Wobei ich das auch aus der Beobachtung kenne, dass es einfach eine ganze Menge Menschen gibt, die da null Toleranz haben. Sprich, wenn Hunger, dann Ofen aus.
Ja, und es ist doch so einfach, dann auch einfach was zu essen.
Ja.
Ja, ich bin so oft mit schlechter Laune vom Lerncenter damals nach Hause, weil ich dachte, ich esse dann mit den Kindern zusammen zum Abendbrot. Mhm. Und es war für alle fürchterlich, bis ich kapiert habe, ich hole mir auf dem Heimweg selber schon eine Kleinigkeit. Ich esse was und ich komme entspannt zu Hause an. War viel einfacher.
Ja, ja. Das ist das Schöne, dass du einfach, wenn du das Prinzip mal verstanden hast, dass du dann sehr leicht Gegenmaßnahmen treffen kannst, die das Leben einfach leichter machen.
Ja.
Der nächste, die Nummer 6, das ist die vorletzte, ist emotionale Erschöpfung anderer übernehmen. Wenn der Partner, Arbeitskollegen oder die Familie gestresst, niedergeschlagen oder angespannt sind, überträgt sich dieser Zustand oft 1:1 auf HSPs. Denn sie absorbieren die Gefühle anderer und tragen somit nicht nur die eigenen Emotionen, sondern auch die ihres Umfeldes auf ihren Schultern. Das ist mein zweiter Vorname.
Mhm.
Das ist so krass. Also wenn ich nicht wirklich stabil und gut drauf und in mir ruhend geerdet bin, dann können mich die Mitglieder meiner Familie, wenn die einfach im Loch sind oder gestresst oder sonst irgendwas, sowas von aus der Bahn werfen. Und ich weiß, dass das mein Thema ist, weil jeder Mensch hat das Recht, mal nicht gut drauf zu sein oder gestresst oder whatever. Aber das ist eines meiner ganz großen Lebensthemen, dass ich da null Resilienz habe bei den Menschen, die ich liebe.
Mhm.
Ja, wenn es irgendjemand 0815 dann ist, dann egal. Ist mir wurscht. Ja. Aber die Menschen, die mir wirklich nahe sind, da habe ich null Stabilität. Die ziehen mich direkt mit ins Loch. anstrengend.
Echt anstrengend. Ja.
Und bei dir?
Ja, aber ganz anders als bei dir. Und ich lerne damit gerade umzugehen. Also ich weiß, dass ich die Emotionen von anderen ungefiltert aufnehme.
Ja.
Aber was ich jetzt gerade lerne, und da hilft mir echt das Human Design sehr viel zu sagen, ist nicht meins. Fühlt sich an, als wäre meins, ist aber nicht meins. Und dann Maßnahmen zu ergreifen, entweder aus der Situation rauszugehen, das reicht schon, dann bin ich es wieder los. Ja, oder einfach mal zu beobachten, wie sich das entwickelt, was das mit mir macht, aber nicht an mich ranzulassen.
Aus der Situation rausgehen hilft, also sprich, wenn da jemand mit einer Gewitterwolke über dem Kopf sitzt, dann einfach in ein anderes Zimmer zu gehen.
Ja.
Einerseits, und mir hilft dann tatsächlich das, was wir letztens schon besprochen haben, nämlich dieses Thema Mindfulness, wo es dann einfach darum geht, bewusst das zu spüren, was man spürt, in dem Bewusstsein, dass es kommt und auch wieder geht. Und das hat schon auch was damit zu tun, okay, ist nicht meins, aber das weiß ich in der Regel so oder so.
Mhm.
Aber dieses einfach bewusst innehalten, mal zu atmen und einfach nur, sag ich mal, die uninterpretierte, rohe Information, sei es ein Gedanke oder ein Gefühl, wahrzunehmen, hilft für mich da ein bisschen Distanz zu schaffen, mich von diesem, was ich aufnehme, abzugrenzen.
Und sich vor allen Dingen dafür auch nicht verantwortlich zu fühlen. Ja, der andere kann einen blöden Tag haben, das muss aber überhaupt nicht mit mir oder mit dir oder mit irgendwem zu tun haben. Das ist einfach was ganz Persönliches. Und wenn man da dazu neigt, das dann auf sich zu beziehen, dann wird es natürlich doppelt schwierig.
Das ist eine böse Falle, das kenne ich gut und das hängt natürlich auch mit der Art und Weise zusammen, wie du groß geworden bist, in was für einem Umfeld. Und ich glaube, dass es eine ganze Menge von Menschen gibt, die vieles auf sich selbst beziehen, was gar nichts mit denen zu tun hat.
Nee, und es ist so unterstützend und macht es leichter, wenn man anfängt, da mal für sich aufzuräumen.
Und das ist aber wirklich ein weiter Weg.
Ist es?
Weil das so tief verankert ist. Ich meine, wenn du in der Situation groß geworden bist, wo es wichtig war, einfach die feinen Antennen zu haben, um zu spüren, ist es sicher für mich gerade oder verziehe ich mich besser, dann ist es schwierig, das wieder loszuwerden. Aber es ist machbar.
Genau, es ist nicht unmöglich.
Ja. Nächstes gehört wieder dir.
Jo, zu wenig Schlaf, gleich Komplettausfall. HSPs benötigen nachweislich mehr Schlaf aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Verarbeitungstiefe. Verpassen sie die wichtigste Zeit, um ihr System zu entlasten, alle Reize zu verarbeiten und die Balance der Sinne wiederherzustellen, kann dieser Zustand eine reine Qual werden, da jede noch so kleine Irritation zur kompletten Systemüberlastung führen kann.
Ja.
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 Schon, oder?
Ich aber auch sowas von.
Also ich brauche viel Schlaf. Wenn ich wirklich ausgeschlafen sein will, dann eigentlich nicht unter 8 Stunden.
Ja.
Und gleichzeitig ist mein System gerade mit so vielen Sachen beschäftigt, dass ich vielleicht auf 6 bis maximal 7 Stunden komme und ich merke, dass die Tage anstrengend sind. Und ich muss sehr haushalten mit meiner Energie.
Ja, und ich weiß, dass ich schon als Kind und Jugendlicher oder als Halbstarker dann, als die anderen in die Disco gegangen sind, die Nächte durchgemacht haben, habe ich, weiß ich nicht, ich habe das ein, zwei Mal probiert, aber ich habe sowas von gemerkt, dass mir das nicht gut tut.
Ja.
Das heißt, ich brauche definitiv meinen Schlaf. 8 Stunden sind eigentlich Minimum, ja. Ich meine, es geht auch mal weniger, aber dann das hat Folgen für den darauffolgenden Tag.
Ja, das stimmt.
Das kann man auch wieder nachholen, das ist nicht das Problem. Also wenn es sein muss, geht das dann schon. Aber meine Komfortzone oder nein, meine Notwendigkeit, um zu funktionieren, ist wirklich ausreichend Schlaf.
Und für mich ist es auch ein relativ geregelter Schlafrhythmus.
Ja.
Also ich kann nicht nachts bis um 3 durchmachen, dann 8 Stunden schlafen, dann ist alles gut, das funktioniert auch nicht.
Nee.
Also ich muss wann immer es geht relativ zur gleichen Zeit ins Bett, möglichst tief schlafen, aufstehen.
Genau, und zur gleichen Zeit heißt dann schon eine halbe, dreiviertel Stunde plus minus ist überhaupt kein Problem. Ja. Also ich gehe meistens so zwischen 10 und 11 ins Bett. Genau. Und das ist meine Zeit und das funktioniert gut. Aber das ist total wichtig.
Ja, und ich merke, wenn ich das nicht einhalte, dann brauche ich dann aber auch oft irgendwann 1, 2 Tage später einen halben Tag, wo ich wenig tun kann.
Mhm.
Weil der Körper dann einfach regenerieren möchte und ich muss verarbeiten können.
Ja. Letzte Folie, die wir haben, lautet: starke Reaktion auf Gewalt und Schönes wirken lange nach. Das ist kein ganz richtig deutscher Satz, aber egal. Gewalttätige Filme oder Situationen lösen oft einen wahren, tiefgehenden Schmerz in HSPs aus und können sogar körperliche Übelkeit aufrufen. Doch genauso schaffen es kunstvolle und schöne Erlebnisse im selben Maße, herzerwärmende Emotionen und Tränen auszulösen. Beides kann noch tagelang nachwirken. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich gerade was Filme, da nicht unbedingt nur Gewalt, aber stark aufgeladene emotionale Situationen, eher aus der nicht so angenehmen Art, die bereiten mir körperliche Schmerzen.
Mhm.
Also Übelkeit jetzt nicht so, aber das bereitet mir wirklich körperliche Schmerzen.
Mhm.
Und das liegt unter anderem daran, dass ich natürlich, wenn ich auf einem Film fokussiert bin, tauche ich da mit den feinen Antennen so tief ein, dass ich mit dabei bin.
Ja. Ja,
und wenn dann da Leute emotionalen Schmerz erleben, ja, bin ich, also genauso wie jemand, der mir gegenüber sitzt, da bin ich 1:1 online.
Mhm.
Und das hat wirklich zur Folge, dass ich manche Filme einfach nicht schauen kann.
Ja, ja. Und bei mir war das früher als Jugendliche noch viel schlimmer. Da hatte ich den Eindruck, ich kann nicht unterscheiden zwischen Realität und Fiktion.
Ja.
Weil ich so tief in den Filmen drin bin.
Es ist real in dem Moment.
Genau. Und es ist nicht nur in dem Moment, sondern blöderweise wirklich auch noch Tage später.
Mhm.
Also ich werde niemals vergessen, wie Schweigender Lämmer auf mich gewirkt hat.
Ich hatte den gerade auch in der Schublade als Beispiel.
Ich hatte Wochen danach noch Angst und Panik, mich draußen irgendwie zu bewegen. Ja. Für mich ist das dann Realität, fürchterliche Realität.
Genau. Und ich weiß, dass ich als Kind den Film Die Zeitmaschine, H.G. Wells, geschaut habe mit den Morlocks. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich danach wochenlang nur mit Licht anschlafen konnte.
Ja.
Und ich meine, das mag damit zu tun haben, dass Kinder da ohnehin leichter beeindruckbar sind. Aber ich weiß, dass ich heute noch, wie gesagt, wenn ich so einen intensiven emotionalen Film schaue, dass mich das wirklich, wirklich mitnimmt.
Ja. Also ich bin inzwischen da, ich gucke nicht mehr viel und wenn ich gucke, das, was ich gut haben kann, das ist dann oft genug auch einfach nur seicht als Ablenkung, aber das ist das, was ich haben kann.
Ja, und ich meine, Ablenkung ist gut, aber du solltest natürlich auch davon profitieren und nicht drunter leiden.
Und nicht das System noch mehr belasten dadurch.
Ja. Ich weiß, wir haben vor Jahren, meine Frau und ich, die Serie Grey's Anatomy geschaut und das war ganz nett, weil das ist ja einerseits nicht sonderlich tiefgehend, aber andererseits ist das schon so, dass jede Folge immer voll von Problemen ist.
Ja.
Also nur kranke Menschen und Beziehungsprobleme und Unfälle und weiß nicht was alles. Und das hat sich dann, obwohl es nicht sonderlich intensiv ist, aber trotzdem einfach so aufgebaut, dass ich irgendwann gesagt habe, ich kann den Scheiß nicht mehr schauen.
Genau. Ja, ja. Ich habe ähnliche Erlebnisse, ich weiß nicht mehr wovon, aber ich habe angefangen davon zu träumen.
Mhm.
Das wurde Teil meiner Realität und ich sagte, gucke ich mir nicht mehr an. Will ich ja nicht.
Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, dieser Erkenntnis dann auch zu haben und umzusetzen, auch egal, was andere sagen.
Ja. Ja,
es gab auch Serien, die ich gut abkonnte, semi-gut. Zum Schluss musste ich dann immer mehrere Wochen zwischen 2 Folgen haben, das war Peaky Blinders.
Okay, ja, ja.
Die hat eine sehr großen emotionalen Tiefgang und Intensität. Ja. Die wollte ich aber zu Ende schauen, aber meine Frau hat gesagt, nee, ist mir zu heftig, mag ich nicht. Und das habe ich dann natürlich respektiert. Was ich damit sagen will, ist, wenn du für dich die Entscheidung triffst, dann bleib dabei.
Ja.
Und ich meine, man kann ja auch, man muss die Serie nicht zusammen zu Ende schauen. Nee. Oder man muss ja eine Serie überhaupt nicht zu Ende schauen.
Genau.
Sondern kann einfach da gut für sich sorgen.
Und ich glaube, das ist das, was zu allen 8 Punkten passt. Wenn du dich da irgendwie drin erkennst, kann man, ich wüsste keinen Punkt, auf den das nicht zutrifft, schon so für sich sorgen, dass einen das nicht übermäßig stresst, was einem da begegnet.
Ja, auf jeden Fall. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde ich ganz gerne, ich muss das nochmal aufrufen hier, weil es in der, wo komme ich da jetzt hin? Weil es eigentlich unter dem Post noch eine ganze Reihe von positiven Anmerkungen gibt. Also es, wie soll ich sagen, der Grundtenor von dem Post ist ja schon, dass es was Gutes ist, diese Hypersensitivität zu haben und dass du vor allem da Nutzen draus ziehen kannst. So, und jetzt habe ich es gefunden, endlich. Bevor wir zum Schluss kommen, also die Tipps, wie du damit umgehen kannst und was du Positives draus machen kannst. Übrigens, der Account heißt sonne.in.mir. Wir verlinken das, wie gesagt. Sind 5 Tipps. Erstens, back to the root. Sprich, geh in die Natur, geh in die Tierwelt. Die sind nämlich, wie soll ich sagen, die sind authentisch.
Tja.
Und von den Tieren kann man nicht so leicht was übernehmen und die erden und die geben uns Energie, anstatt uns Energie zu kosten.
Genau. Zweiter Punkt ist, komm ins Hier und Jetzt, also sei in der Gegenwart, weil alles Probleme wälzen in der Zukunft oder auch über die Vergangenheit nachdenken, löst halt was in uns aus. Meditation ist hier Vorschlag, ne? Mindfulness fällt mir da direkt wieder ein.
Das ist genau das. Das ist eine der Quintessentials da drin, dass nur der gegenwärtige Moment existiert.
Mhm.
Ja. Nächstes ist, erkenne deine Stärken, Intuition, Kreativität, Verständnis für das Große und Ganze. Also diese feinen Antennen sind wirklich eine Gabe, auch wenn sie anstrengend sind. Aber das ist einfach der Weg in die Zukunft.
Ja, genau. Das 4. Minimalismus, aussortieren. Sowohl Gegenstände wie auch Kontakte. Und das ist das, was ich seit Monaten grandios tue und es tut mir so gut.
Mhm.
Ich mag nicht mehr mit mir rumschleppen oder an mich ranlassen, was mir nicht gut tut.
Ja.
Und ich hoffe, dass wir, wenn wir das mehr und mehr machen, dadurch auch echt ein Vorbild werden, andere bestärken, das Gleiche zu tun.
Und das gilt für Kontakte, das gilt aber wirklich auch explizit für Gegenstände. Ja. Das heißt, wenn du Dinge hast, die du vielleicht aus Sentimentalität behältst, obwohl die dich an Zeiten erinnern, denen es dir nicht gut ging. Ja, das kann eine gescheiterte Beziehung sein, das kann eine Kindheit sein, was auch immer. Raus mit dem Scheiß. Und wenn du dich noch nicht überwinden kannst, das wegzuschmeißen, dann schließ es erstmal so weg, wo du es nicht mehr siehst.
Genau.
Und dann,
was mit dir macht, ja.
Genau, und dann, wenn du es ein Jahr vielleicht einfach ausgehalten hast, dass das nicht mehr da ist, dann schmeiß raus.
Ja, und spannend, ich hatte die Feng Shui-Beratung für die neuen Räume und sie sagte, räum doch mal deine Regale auf und sortier doch mal thematisch. Mhm. Und ich dachte, meine Regale waren eigentlich immer ganz nett, aber jetzt habe ich sie sortiert und aufgeräumt und es ist so viel mehr Klarheit drin, es stresst mich so viel weniger, das ist schon sehr cool.
Ja. Letzter Punkt ist, achte auf gesunde Morgen- und Abendroutinen und dass dein Tag positiv und friedlich startet und endet. Und da sind wir genau das, was wir schon gesagt haben, dass du, also ich meditiere inzwischen jeden Morgen mindestens 10 Minuten, immer die gleiche Zeit oder halbwegs die gleiche Zeit schlafen zu gehen, vielleicht da auch ein kleines Ritual zu haben und sei es, dass du beim Zähneputzen einfach den Tag nochmal Revue passieren lässt oder dir irgendwelche positiven Gedanken für die Nacht vornimmst oder.
Ja.
Also einfach da, auch das ist wieder Mindfulness, einfach sehr bewusst das tust, was du tust, direkt nach dem Aufstehen oder direkt vorm Schlafen gehen.
Genau, und dann lieber auch ein bisschen früher aufstehen.
Ja.
Bei mir ist das früher sogar eine Stunde früher, weil ich wirklich Zeit brauche für mich, für positive Affirmationen, für Yoga, für in Ruhe mit mir alleine sein, bevor ich in den Tag starte.
Also insofern, man kann wirklich ein gerütteltes Maß an Dingen tun, um mehr Stabilität zu finden, auch wenn die Welt für besonders feinfühlige Menschen echt anstrengend ist.
Ja.
So, wollen wir das da stehen lassen?
Lassen wir so stehen.
Okay, die Folge hat jetzt ein bisschen Überlänge gekriegt, aber ich denke und hoffe, sie ist trotzdem spannend. Ihr könnt uns ja wissen lassen, was ihr davon haltet. Und wenn ihr die Informationen wertvoll findet, die wir hier jetzt vorgelesen haben, dann besucht doch mal die Autorin von dem Post und sagt einen schönen Gruß von uns, wo ihr das gehört habt.
Ja, und gleichzeitig, wenn ihr andere Herausforderungen habt, die ihr mit dem Thema in Verbindung bringt und ihr möchtet, dass wir da mal drüber sprechen, schickt uns eine Nachricht.
Unbedingt. Also wenn ihr unsere Meinung zu einem bestimmten Thema hören wollt, dann lasst es uns wissen. Wir sind immer offen für Themenvorschläge.
Genau. In diesem Sinne, tschüss.
Ciao.